Hackern, der deutsche Podcast rund um Microsoft Cloud Technologie.
Willkommen bei Hairless in the Cloud. Jan und ich, wir haben es heute dann doch noch geschafft. Wir versuchen das heute mal maximal vorbereiten. heute auch wieder in einem neuen Setup. Quasi mit den Headsets im Raum. Wir sind gespannt, wie das ankommt. Mein Chef hat gesagt, ich soll den Kopf nicht so viel bewegen. Das würde man hören. Gut, wir steigen einfach direkt ein in Folge 7 und zwar mit den Nachrichten. Ich habe was rausgesucht, da der Jan ja immer so viel auf KI, AI gesetzt hat. Das musste ich bei dem Twitter-Feed einfach an ihn denken. Da geht es nämlich nochmal darum, dass wir ja immer alle Angst haben, dass uns die Roboter alle irgendwann platt machen. Der Twitter hat parallel, ich glaube, wie heißen die, diese Human Warriors, diese Serie?
Diese Roboter, ne?
USA, ja, es gibt ja die Serie in den USA, wo diese Menschen diesen Parcours langlaufen, hochklettern, total krass fitte Menschen. Und unten drunter im selben GIF werden dann einfach die Fähigkeiten von einigen Robotern gezeigt.
In ähnlichen Situationen.
Ne? In ähnlichen Situationen.
Muss man sich anschauen, wir haben da einen Link hinterlegt. Ich hatte ja letztes Mal schon dieses Thema AI so ein bisschen mit reingebracht, wie der Marco gesagt hat. Und da habe ich ja auch schon mal so ein bisschen anklingen lassen, naja, wenn ich jetzt mit der Alexa spreche oder mit der Siri, so viel Angst muss jetzt nicht unmittelbar sofort aufkommen. Und dieser Tweet, der unterstreicht das, glaube ich, nochmal ganz gut.
Genau, dann machen wir gleich weiter. Der Sherpa Migration Toolkit wurde erweitert. Eine Sache, an der ich mich gerade immer wieder momentan leider bewegen muss, ist tatsächlich File-Server-Migration, SharePoint-Migration. Schön zu sehen, dass das Tool, das Microsoft jetzt quasi kostenlos anbietet, tatsächlich immer wieder erweitert wird. Das heißt, was jetzt hinzukam, ist Manage-Metadata-Migration. Das heißt, Keywords, wenn ich Dokumente verschlagwort habe, die sind jetzt supported. Ich kann Web-Parts mit migrieren. Vorher war ein starker File-Migration-Part mit dabei. Navigations-Settings und noch viele andere Sachen. Das heißt, das geht jetzt quasi auch in die richtige Richtung und wird quasi gegen Tools wie ShareGate, Metalogix, auch in der einfachen, kostenlosen Variante immer leistungsfähig.
Du, wenn wir da gerade bei dem Thema sind, wir machen ja in den Projekten dann öfters mal oder stehen wir da vor der Frage, wie gehen wir denn mit den Daten grundsätzlich um, auch auf dem File-Server? Ja? Jetzt nicht nur die auf dem SharePoint liegen, wofür das Tool hier zuständig wäre, sondern wie gehen wir denn mit den Files um, die auf dem File-Server liegen?
Und genau, das ist dasselbe Tool.
Okay.
Das ist der Gag dabei. Das ist tatsächlich eine einfache Möglichkeit, ist einfach einen File-Server anzugeben. Du sagst, hey, du willst die Zeitstempel mitnehmen. Und kannst dann relativ einfach einen Homeshare migrieren, auf dem OneDrive zum Beispiel. Es nutzt tatsächlich auch die Migration APIs, das heißt, es versucht es lokal zu packen und in die Cloud hochzuladen, um dann quasi SharePoint es aus der Cloud abholen zu lassen, statt 100.000 Dateien einzeln zu machen, was nicht so gut läuft.
Ja, also okay, aber wie ist denn unser Ansatz oder wie ist denn deine Meinung zu dem Ansatz? Also ich weiß es jetzt von unterschiedlichen Projekten. In manchen Projekten haben wir gesagt, naja, wir lassen mal die Files, wo sie sind. Wir lassen den Homeshare in seinem Homeshare, also die Daten des Homeshares in seinem auf dem File-Server. Wir lassen die Team-Daten auf dem File-Server. Wir bieten parallel OneDrive als Homeshare-Ersatz an und Teams als eben File-Server-Ersatz. Aber wir migrieren keine Daten darüber.
Also das ist das, was ich immer gerne versuche, dass wir keine Daten dahin migrieren, weil solche Projekte sind durchaus anstrengend. Allerdings stimmt es nicht ganz. Wir haben auch Projekte, wo wir tatsächlich zum Beispiel mit ShareGate die Homeshare-Migration machen.
Ich sage ja, wir haben unterschiedliche Projekte, aber genau. Mich interessiert, was ist denn
deine favorisierte Variante ist schon das, man diskutiert dann eher quasi pro Kunde, wenn ich quasi mein Haarlaufwerk habe, bestes Beispiel ist quasi unsere Haarlaufwerk-Migration, im Endeffekt, dass wir das gemacht haben, wir haben das halt ins OneDrive in einen /Homeshare Unterordner geschmissen und haben den Benutzer halt gesagt, dein Zeug findest du jetzt da. Viel Spaß. Andere Ansätze, und das ist natürlich nochmal ein Ansatz, neben diesen ganzen toolgestützten Sachen gibt es natürlich was von Ratiofarm, also von uns. Wir haben ja noch unter anderem mit Real Migrator die Möglichkeit, quasi aus dieser Geschichte durchaus eben von Windows 7 kommt, das Zeug einzusammeln, Stück für Stück in die Cloud zu migrieren, um es dann quasi auch seamless quasi auf dem neuen Client bereitzustellen.
Also Real Migrator ist eine Entwicklung von uns, von Glück und Kanya, wo wir im Prinzip ein Tool, ein Agent haben, der auf dem Client läuft und der über Wochen hinweg im Vorfeld, vor der Migration Daten einsammelt, PST-Files, Office-Dokumente, alles andere und die schon mal entsprechend hoch synchronisiert in die Cloud, um dann eine Migration relativ einfach zu machen.
Genau, weil das sind gerade so, weil du auch PSD ansprichst, eine Sache, die oft quasi keins der Tools meiner Meinung nach adressiert. Diese eingebundenen PSDs, die könnte ich zwar ins OneDrive reinschmeißen, das funktioniert auch, sie kommen dann auch runter, aber sie gehen nie wieder hoch. Ja, das heißt, ich habe potenziell einen Datenverlust, wenn ein Benutzer anfängt, das zu verwenden. Plus, er hat auch immer das OneDrive-Icon, das eh schon anfällig für Statusinformationen ist, immer mit einem roten X dastehen. Das muss ich natürlich vermeiden. Das heißt, da brauche ich natürlich immer eine blaue Wolke, an der Stelle keine grüne Wolke, eine blaue Wolke, die mir signalisiert, alle meine Daten sind da, wo sie hingehören.
Aber jetzt nochmal zurück zum Ansatz, weil ganz aktuell habe ich jetzt mal wieder Kontakt gehabt zu einem Projekt, was wir schon vor längerer Zeit gemacht haben, auch ein 100% Cloud-Projekt. Und da habe ich jetzt die Rückmeldung bekommen, dass die Adaption von Office 365, also von OneDrive und Teams in dem Fall, nur schleppend voranläuft. Man hat klassischerweise diese Gruppen, ja, also diese, ja, die jungen Wilden oder wie man es auch immer nennen möchte, die natürlich da sofort drauf abfahren und die nur noch diese neuen Tools verwenden, denen muss man gar nicht viel sagen. Das Unternehmen, von dem ich spreche, hat viel im Bereich User Enabling gemacht, viel im Bereich User Schulungen gemacht und trotzdem gibt es immer noch eine große Gruppe, wo die Sachen nicht wirklich adaptiert werden. Aber bei denen haben wir auch den Ansatz gefahren oder das Unternehmen wollte das so, dass wir erstmal die Daten dort lassen, wo sie sind und es dem User selbst überlassen, sie in die Cloud zu schieben. Und jetzt meine Frage an dich, treibt es vielleicht schon ein Stück weit die Adaption der neuen Tools, wenn ich die Daten move, wenn ich dem User also gar keine andere Möglichkeit mehr gebe?
Ganz klar, wie du sagst. Du gibst ihnen keine andere Möglichkeit, damit müssen sie. Damit muss man sich auch quasi selbst, und selbst wenn du sagst, da wurde Enablement gemacht, um das quasi generell zu unterstützen, dass die Leute aber sofort wieder vergessen, weil sie es nicht anwenden. Das kennen wir alle. Wenn wir Dinge einfach nicht anwenden, werden wir schlecht darin, vergessen es irgendwann. Und wenn es wiederkommt, ist sofort quasi auch der Part, dass es scheitert und damit das Produkt, das Herangehen, scheiße ist. Sehr hoch und damit verbrennst du viel. Auf der anderen Seite ist es natürlich diese ganzheitliche Migration, je nachdem, in welchen Phasen wir migrieren müssen, ist es halt ziemlich heftig. Ja, weil du halt dann sagst, okay, du hast halt wirklich alles bewegt. Je nach Kleinszenario, wenn du natürlich auch nicht mal an deine Daten rankommst, weil du tatsächlich jetzt auch quasi die Netzwerkszenarien so verändert hast, ist in vielen Szenarien, du gaukelst den Usern auf der einen Seite vor, dass alles funktioniert und der File-Server, den haben wir da gelassen, auch dein H-Laufwerk ist da, wir mappen dir auch die Drives. Vorher war dir das klar, heute sitzt du im Homeoffice und kommst eben nicht drauf, weil potenziell kein VPN implementiert ist oder beim Kunden, wo auch immer, und du kommst nicht mehr dahin. Dann machst du dir da wieder was kaputt, wenn du es eben nicht tust. Von daher, ja, sollte man das machen, aber je nach Größe der Org hast du dann immer die Frage, wie kriegst du das zeitlich durch? Wir reden über Terabyte, Gigabyte, Petabyte an Daten, die bewegt werden müssen. Wir haben das jetzt gerade auch in einem Szenario, wo wir uns haben wieder breitschlagen lassen, quasi dann doch mehr Migration zu machen, intelligente Migration auf dem File-Share zu tun, weil das auch wieder eine global verteilte Org ist. Da reden wir nicht über zwei File-Share, die zentral sind, wo du mit so einem ShareGate oder hier einem Microsoft Migration Tool dran gehst, Knopf drückst und wartest, bis es fertig ist, sondern du hast halt 100 Standorte, 150.000 Standorte. Und wenn man da jetzt wieder rangeht und tatsächlich in der Tradition, dann dauert das alles und dann hast du immer die Frage, wann beginnst du, wann machst du den File-Share nicht mehr beschreibbar, wann ist das rüber? Das sind alles so Sachen, die es tatsächlich echt verkomplizieren, wo man sagen kann, hey, wenn ich ja erstmal den Windows 10 Client durchbringe, wo schon genug Änderungen drin sind, Office 365, ja, dann sind das Dinge, die tatsächlich die Leute auch mal genug beschäftigen, anstatt ihnen auch die Dateien noch wegzunehmen.
Was ich auch immer wieder höre, sind genau die gleichen Klagen und Probleme, die ich schon vor 10 Jahren gehört habe, als man von einem File-Server auf einen anderen File-Server migriert hat, weil man zum Beispiel von NT auf Windows 2000 gekommen ist oder sowas, Active Directory, und plötzlich die Server anders hießen. Genau die gleichen Probleme tauchen jetzt auch auf. Was ist mit Verlinkungen? Was ist mit Makros und so weiter, die auf andere Files verweisen? Das sind ja die gleichen Probleme, die jetzt wiederkehren sozusagen.
Exakt, und teilweise gar nicht mehr so einfach zu lösen sind. Selbst wenn du jetzt dran denkst, hat das jemand per OneDrive offline genommen, da steht da ja sein User-Pfad drin vielleicht für sowas. Und es skaliert natürlich überhaupt nicht in die Cloud. Das ist halt genau der Part, wo man dann wieder ganzheitlich rangehen muss, aber irgendwo hört halt die Ganzheitlichkeit bei dem Benutzer auf. Der muss ja noch seinen Job machen. Und du kannst ihm mal sagen, jetzt müsstest du das auf Flow umstellen statt VBA und so. Ja, sorry, aber dann muss ich das halt auch noch lernen. Und Das ist halt eine harte Zeit und wir müssen potenziell immer wieder individuell beim Kunden entscheiden, was ist der Fokus, wo ist der große Schmerz, was können wir leisten, was können auch die Mitarbeiter leisten an der Stelle, um da dann hinzukommen. Und oft ist ja auch so, auch wenn wir mit der Cloud ganz viel Gutes tun können, oft erreichen wir die Benutzer gar nicht, weil wir lösen ein Problem, das sie gar nicht hatten. Ne? Das ist halt immer so ein Ding, da muss man echt aufpassen, dass man quasi nicht an der Zielgruppe vorbei migriert, organisiert. Ja.
So, jetzt kam die News der Woche. Yammer ist jetzt auch in 64-Bit verfügbar. Marco, was ist das für ein Hammer?
Sehr geil. Nein. Die Yammer-Leute haben mal es genutzt, quasi ein paar Nachrichten auf ihrem Blog zu veröffentlichen. Und zwar ist jetzt so weit, dass sie die Leute warnen, dass jetzt einige der IDs, die intern verwendet werden, um auf Messages zu referenzieren, den 32-Bit-Adressraum eines Integers sprengen. Das heißt, da kommen jetzt halt 64-Bit-Integers und es kann so trivial sein, dass jemand damit arbeitet und das in der SQL-Datenbank reinspeichert, einen normalen Int nimmt und das kann er jetzt auf einmal nicht mehr speichern. Er muss halt auf den Big Int gehen. Und das sind solche Sachen, das hat mich so zum Schmunzeln gebracht, gedacht, das muss man einfach mal reinbringen. Es zeigt einfach, wie alt Yammer ist.
Hatten wir eigentlich schon eine Yammer Yammer-Folge gehabt.
Ein Yammer-Rant. Den kann ich jederzeit hinterher machen, wenn ihr euch von Kaisala erholt habt.
Ich habe mir gerade überlegt, ob wir nicht im Rahmen von Kaisala auch über Yammer gesprochen haben. Ich glaube schon, oder?
Bestimmt habe ich Parallelen gezogen, wie useless das ist. Zumindest habe ich es im Blogpost, den wir vor kurzem auf Glykania nochmal veröffentlicht haben, nochmal dargestellt, quasi, dass ich da ähnliche Parallelen sehe durch den Einkauf und die Kaisala ist jetzt nicht eingekauft, aber es war nicht für die breite Masse quasi dann da oder im Core-Geschäft mit drin. Und man merkt einfach, was dabei rauskommt. Ja.
Also können wir uns mal überlegen, ob wir mal irgendwie so ein Yammer versus Schrägstrich und Teams, also es muss nicht unbedingt versus heißen, es könnte ja auch und heißen, ob wir mal ein Yammer versus und Teams Podcast machen.
Genau, haben wir immer wieder.
Ja, was haben wir noch?
Ja, letzte News, die ich rausgesucht hatte, die mir so bei meinem Feedly-Lesen durchkam, war Stream. Tut sich wieder ein bisschen was. Es gibt einmal eine Interaktionsmöglichkeit. Bedeutet, ich kann in die Streams jetzt quasi Polls embedden. Das geht so ein bisschen Richtung WBT, Web-Based Training. Das heißt, ich mache halt einfach ein Video, vermittle Inhalte und kann dann direkt quasi eine Abfrage machen. Das sind nochmal schöne Sachen, die sind jetzt angekündigt worden. Plus es gibt eine bessere Integration in PowerPoint, so dass ich quasi dort auch Streams, Videos abspielen kann. Da ist es vielleicht gerade die Leute, die sich für Stream interessieren, da was machen. Spannend.
Das erinnert mich gerade an eine Situation, die ich jetzt auch in einem Projekt hatte, was ich einen schönen Ansatz fand. Ich glaube, das hast du sogar mitdiskutiert oder mitzuverantworten gehabt. Es geht ja oft um die Frage, wen lassen wir jetzt ein neues Team im Unternehmen erstellen? Lassen wir das alle machen oder nur eine bestimmte Gruppe und wie definieren wir diese Gruppe und so weiter? Und da war der Ansatz, wie gesagt, ich glaube, du warst damit beteiligt, da war der Ansatz zu sagen, naja, es darf prinzipiell jeder, aber man muss erstmal ein Training absolvieren oder sich irgendein Schulungsvideo anschauen. Und wenn man das gemacht hat, dann kommt man in die entsprechende Gruppe rein und dann darf man auch ein Team erstellen. Ja, so.
Genau, war ich auch mit involviert, das war durchaus quasi beim Kunden ein Szenario. Ich war persönlich eher eine andere Meinung, bin der Meinung, da gehört einfach jeder rein. Ja, das ist das. Am Anfang nutzen wir diese Gruppe tatsächlich, damit wir ein sauberes Onboarding hinkriegen, unsere Piloten mit 1000 Usern, dass erstmal die das machen, weil alle anderen vielleicht noch nicht geschult sind, alle anderen vielleicht noch nicht die richtigen Lizenzen haben und deswegen Dinge schief gehen. Das wird dann Teams quasi auch immer weniger reduziert, also immer weiter reduziert, aber grundlegend ist bei mir am Ende des Ramp-Ups sind quasi alle drin. Ja, durchaus das Szenario zu sagen, hey, ich mache da halt eine Schulung und du hast recht, da würde sowas
genau
durchaus.
Genau, deswegen bin ich jetzt draufgekommen. Ja. Im Prinzip, man macht ein Video, bringt das an die Prinzipien rüber, ja, auch unter dem Aspekt, dass wir sagen, wir wollen eigentlich keine Namenskonvention haben für die Teams zum Beispiel und solche ähnlichen Dinge. Ja, wir wollen das so. Und dann kannst du aber in so einem Video, kannst du schon so ein paar Basics vermitteln, die dir wichtig sind irgendwie, die du rüberbringen willst. Und da hast du jetzt unten die Button-Möglichkeit, um dann nochmal ein paar Fragen zu stellen. Ja, kann man da auch einen Workflow dranhängen?
Genau. Das ist gleich die nächste Frage immer. Das ist schön, dass man jetzt soweit quasi die Abfrage noch gemacht hat, aber dann geht gleich das nächste. Ich will dann aber halt, dass es auch automatisch in die Gruppe geht. Ja. Nicht, dass dann nochmal wieder irgendein armer Mensch dazwischen sitzt, der dann sagt, ah, okay, richtig ausgewertet, okay, ich packe dich in die Gruppe rein. Nur so macht es quasi Sinn und ja, vielleicht sind das genau solche Szenarien. Also mit Forms hatten wir das dann schon direkt uns ausgedacht. Der Automations Part dahinter ist der, der dann wieder anstrengend ist. Anstrengend, das ist auch nicht super dramatisch. Kommt aber wieder drauf an, hast du eine Cloud-Only-Gruppe, alles gut? Hast du dich entschieden, die Gruppe quasi aus dem On-Prem zu nutzen? Müsstest du aus dem Forms irgendwie zurück in dein On-Prem schreiben können? Also das sind schon Dinge, die nicht immer ohne sind.
Ja, dann gut. Sind wir mit den News durch, glaube ich. Dann haben wir noch zwei Themen mitgebracht. Das eine ist Office ATP bzw. Threat Analytics. Nee, Threat Analytics, genau. Und dann haben wir noch ein zweites Thema dabei.
Genau, du hattest das nochmal angeregt, im Endeffekt Berechtigung innerhalb von Teams. Wo ist es in SharePoint? Was haben wir da in SharePoint? Wie setzt sich das zusammen? Da haben wir vielleicht einen kurzen Ausflug mal drüber zu quatschen.
Gut. Fangen wir mal mit Office ATP an. Es heißt nicht Threat Analytics, es heißt Threat Intelligence. Es gibt ja ständig neue Buzzwords, Keywords, das ist völlig unglaublich. Und ich werde immer älter und mir fällt es immer schwerer, mir alles zu merken und auseinanderzuhalten. Also grundsätzlich, dieser ganze ATP-Dschungel, der da mittlerweile existiert im Microsoft-Universum, der ist ja fast nicht mehr auseinanderzuhalten. Es gibt ja ATA, das Advanced Threat Analytics, ja, das ist also das eine On-Premise-Komponente, ganz genau, wo ich also die Domain-Controller überwachen kann, ob da irgendwie eine Pass-the-Hash-Attacke stattfindet oder ähnliches. So, dann gibt es Office ATP, was sich hauptsächlich auf den ganzen Office, ja, da hat der Name, auf den ganzen Office 365-Bereich stützt. Da gab es in der Vergangenheit jedenfalls hauptsächlich Exchange-Möglichkeiten. Dann haben sie so ein bisschen SharePoint dazugebracht, aber da ist jetzt noch mehr dazugekommen, da möchte ich gleich nochmal drüber reden. Dann gibt es Windows Defender Advanced Threat Protection. Das ist vor allem das Tool, das wir eigentlich in unseren Projekten ganz vorne sehen, das wir als essentiell betrachten. Warum tun wir das? Naja gut, wir gehen ja von dieser Entitätensicherheit aus. Das heißt, wir wollen eigentlich die Entität stärken und mehr oder ja die Macht vom Perimeter wegnehmen und mehr auf die Entität stützen, ja, sozusagen. Und da ist es wichtig, eben auch so eine Post-Breach-Geschichte mit drin zu haben. Das heißt also, wir gehen davon aus, dass die Maschinen schon auch mal angegriffen werden, trotz vieler Vorsichtsmaßnahmen, die wir treffen mit anderen Technologien. Aber wir glauben schon auch, dass es irgendwann so sein wird, dass da irgendwie Software auf den Rechner draufkommt, die böse Dinge tut und die man vielleicht noch nicht kennt. Ja? Das heißt, wir können anhand von Verhalten dieser Software, sie spricht mit bestimmten IP-Adressen, sie schreibt irgendwas in die Registry an eine bestimmte Stelle oder sie schreibt sich selbst ins Startmenü oder solche Dinge, dass aufgrund von diesem Verhalten klar ist, hey, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, das ist was Böses. Ja. Deswegen halten wir das für relativ wichtig. So, und dann gibt es noch die Azure Advanced Threat Protection, kommt auch noch dazu. Das ist im Prinzip das, was ich zuerst gesagt habe, die ATA, dieses On-Premise-Ding, nochmal aus der Cloud heraus betrieben, mit ähnlichen Features, auch die On-Premise-Welt überwachend. Ja. So, wenn man ganz ehrlich ist, wir haben immer so ein bisschen die Office-ATP-Geschichte stiefmütterlich behandelt. Ja, wir haben gesagt, hey, Windows Defender ATP ist relativ wichtig, aber...
Was war auch drin? Das war ja im Endeffekt sowas wie Savelinks, ja, und Attachment-Detonation,
genau,
wo wir gesagt haben, ja, es ist nicht der häufigste Angriff-Vektor, der ist sicherlich wichtig, aber
ja, war nie ein Thema. Wobei Savelinks ist wirklich nicht zu unterschätzen, glaube ich. Also dieser Angriffsvektor, dass ich eben über E-Mail... den ersten Link bekomme, über den ich dann eine Software herunterlade, die dann meinem System schadet, ist schon nicht zu unterschätzen, glaube ich.
Ja, also mich hat es tatsächlich, ich bin quasi persönlich betroffen, im privaten Bereich. Ich habe eine Office 365 Home auf meinem Hotmail-Account und das fügt auch dazu, dass ich Savelinks kriege. Vielleicht auch schon früher immer irgendwie, keine Ahnung, ich hatte mal bezahlt. Aber das führt dazu immer dann, wenn ich Links in Mails kriege und will sie kopieren, dann habe ich immer diesen Savelink dabei. Auch meine Frau hat genau dasselbe. Wenn ich Links von ihr weitergeleitet bekomme, dann steht da überall der Savelink drin. Und das ist, wenn man ja auch schon gelernt hat, dass man auf Links guckt, wie sie verlinkt sind, was dann quasi bei Mouse Over, wo er wirklich hingeht, selbst wenn es Microsoft ein Savelink ist, das ist ja das, was die Leute eher versuchen, immer zu simulieren, mit ich habe das geschafft und safe gemacht. Also ja, ich finde es schon generell eine gute
also,
Sache.
Also woran man auch denken muss, ist, es gibt so eine Technologie, die im Prinzip sagt, naja, die ganzen Attacker, die werden ja immer schlauer und lassen sich immer neuere Tricks einfallen. Und Sie wissen jetzt im Prinzip, dass wenn Sie Ihre Malware jetzt irgendwo platzieren in der Cloud und dann einen Link zu dieser Malware in die Message packen, dass Sie dann von vielen Systemen getrackt werden sozusagen, weil dieser Link gleich nachverfolgt wird und dann entsprechend halt festgestellt wird, da liegt eine Malware oder sowas und dann wird der Link gleich geblockt. Ja, das können also viele. Was Microsoft jetzt macht mit diesem Safe-Link-Ansatz, Sie ersetzen ja den Link in dem Body der Mail. Und damit wird auch zu einem späteren Zeitpunkt, also nicht nur beim Delivern der Mail, immer wieder, jedes Mal, wenn der User draufklickt, im Prinzip ein Scan durchgeführt. Also nicht nur einmal. Ja? Damit heben sie sich ab, weil was die Attacker tun. Sie sagen am Anfang, naja, während dem Delivern der Mail werde ich da gar keine Malware hinlegen auf die Site oder was auch immer, sondern das mache ich erst später. Das tausche ich erst aus, nachdem die Mail dann praktisch in der User-Mailbox ist. Ja? Und durch diesen Safe-Link ist es halt entsprechend. Ist dieses Szenario auch geschützt. So, was ich jetzt aber eigentlich sagen wollte, ist, jetzt seit Februar, also jetzt erst seit kurzem, befindet sich im Rollout Folgendes. Es gibt nämlich eine Erweiterung zu diesem Office ATP jetzt. Das nennt sich eben Threat Intelligence. Damit kann ich zum einen mal noch stärker Nachforschungen anstellen, was jetzt genau passiert ist, wenn ich jetzt eine Phishing-Attacke bei mir reingekriegt habe. Ich kann damit auch eine Attack Simulation machen. Das heißt also, ich kann zum Beispiel sogenannte Phishing-Mails an meine User rausschicken. Ja, muss man natürlich vorher ein bisschen mit dem Betriebsrat vielleicht abstimmen. Aber ich kann damit simulieren, wie würden die User reagieren, haben dann da Analyse-Tools dazu und so weiter und kann so auch ein bisschen Education betreiben. Kann also meinen Usern zeigen, hey, du hast da jetzt gerade draufgeklickt, das ist keine gute Idee gewesen, weil wenn ich jetzt ein richtiger Attacker wäre, dann wären wir jetzt ziemlich am Arsch. Und also was ich sagen will, dieses Advanced Threat Intelligence zeigt, dass es da immer stärker in diese Richtung geht. Und jetzt haben sie seit Februar eben auch dafür gesorgt, dass es noch stärker in ATP integriert wird, haben das zu einem Produkt gemacht, haben das zu einer höheren Lizenz gemacht sozusagen. Es gibt jetzt also ein Office ATP P1. Und es gibt ein Office ATP P2 und dieses P2 umfasst im Prinzip die Features von diesem Threat Intelligence, also diese Attack Simulation, diese Investigation-Geschichten, dass du so einer Phishing-Mail stärker hinterher schauen kannst, was da genau passiert ist, was auf dem Rechner passiert ist, von welchem Sender die kam und so weiter und so fort.
Jetzt sind wir ja keine Lizenzexperten. Für mich klingt das so, als wäre vorher da Office ATP gewesen. Das war dann E5-Feature, Office 365 E5-Feature. Bedeutet das denn jetzt aber auch quasi, dass die P1-Lizenz quasi für eine E3 freisteht und die P2 in E5, wie das ja sonst der Fall ist? Also dasselbe ist ja bei EMS.
Ja,
EMS A,
wie
DP1,
du schon sagst, wir
E3.
sind keine Lizenzspezialisten und haben keine Ahnung davon.
Aber Hauptsache unser Kunde bezahlt.
Ja, ich lebe in dem Luxus, dass ich mich hauptsächlich auf die Technik konzentriere und mir die anschaue, völlig sorgenfrei davon, ob das irgendjemand bezahlen muss oder nicht. Und ich möchte eigentlich auch in diesem Stadium bleiben.
Man sieht das ja im gesamten Verkaufsprozess. Bei Glücken kann ja auch eine Ebene vor mir sitzt. Ich könnte so ein Zeug nicht verkaufen, wenn der Kunde es nachher auch bezahlen muss. Aber wir gucken auf jeden Fall nochmal nach. Vielleicht packen wir das nochmal in die Shownotes rein, wie da das Bundling aussieht. Weil potenziell würde es ja irgendwann dazu führen, E5 ist ja
Also,
Stand heute eigentlich immer so, dass da alles
was ich
drin
dir
ist. Wir haben
sagen.
ja den Peak erreicht mit Microsoft 365 E5. Wenn du jetzt sagst, es gibt jetzt noch ein freistehendes ATP Office ATP P2 Feature, dann müssen wir ja irgendwann eine E6 machen oder 7
Was
oder
ich dir sagen kann, ist, es gibt jetzt diese neue, das beantwortet nicht ganz deine Frage, aber wenigstens ein bisschen in die
Du
Richtung.
bist ein Berater, ist okay.
Es gibt jetzt diese neue Lizenzgeschichte, wo diese ganzen ATPs eben dabei sind. Da ist auch der CASB dabei, also der Cloud Application Proxy, Windows Defender ATP und eben auch Office ATP. Das ist diese
Okay.
separate Lizenz.
Da hat man letztes Mal, glaube ich, kurz
Da haben wir schon mal kurz drüber
gequatscht,
geredet,
ne?
genau, wo du keine E5 extra brauchst, sondern wo du, glaube ich, für $12 Listenpreis.
Aber potenziell spricht es dann ganz dafür, wenn ich quasi den Slider ganz nach rechts geschoben habe auf die teuerste
Bist du bei der
Lizenz
E5,
Microsoft
ja.
365 E5, dass dann auch quasi alle ATPs dieser Welt da drin
Genau.
sind. Azure ATP wahrscheinlich ausgenommen.
P1 und P2. Nee, er ist da auch dabei.
Okay, jetzt aber eine User-Lizenzierung. Wie wird denn Azure ATA
Ja, Azure
ATP?
Advanced Threat Protection, ja.
Okay. Okay.
Ja, also spannende Geschichte. Vielleicht können wir das mal vertiefen. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, im nächsten Podcast da ein bisschen tiefer reinzugehen und die Möglichkeiten da aufzuzeigen. Aber jetzt muss ich mir vielleicht auch nochmal die Lizenzen angucken, wenn du das jetzt schon angesprochen hast.
Jetzt ist die Frage, ob wir mein Thema noch durchnehmen oder ob wir es heute dabei belassen. Wir sind bei circa 25 Minuten und du hast noch einen Termin, oder?
Ja, lass uns die 5 Minuten noch machen.
Dann machen wir die 5 Minuten noch. Genau, du hattest grundlegend mal angefragt. Eigentlich ist das Thema trivial zu beschreiben, schwer zu durchleben. Wie sieht es mit Berechtigungen in Microsoft Teams aus? Wie spielen die quasi denn auch auf dem SharePoint zusammen? Das war, glaube ich, das Thema. Generell ist es ja so, wir hatten jetzt auch die Office 365 SharePoint User Group hier im Haus. Da habe ich mich nochmal kurz über External Sharing ausgelassen. Eins meiner absoluten Lieblingsthemen. Und Groups spielt einfach, also Teams, Groups, Sharing, Guest Member Sharing spielt einfach eine Rolle. Grundsätzlich haben wir ja quasi einfach immer ein 100% Berechtigungsmodell, wenn es um Teams geht. Ich bin im Team oder ich bin nicht im Team. Ja, das heißt, das macht es letztendlich aus. Bin ich im Team? Darf ich mit chatten? Darf alle Kanäle haben? Einsehen, kann alle Dateien bearbeiten, löschen, umbenennen, Libraries anlegen. Das heißt, ich bin da wirklich sehr, sehr weit berechtigt. Ich kann keine neuen Teammitglieder einladen. Das muss halt immer noch der Owner machen in einem Private Team, so wie das üblicherweise gefahren wird. Aber auf der SharePoint-Ebene bin ich quasi relativ allmächtig. Wenn wir uns dem jetzt quasi abwenden und gucken, ist es so implementiert, ich kann das komplett kaputt machen. Die klare Empfehlung ist es natürlich nicht zu tun. Die SharePointer wissen das vielleicht. Normalerweise hatte ich auf SharePoint-Ebene quasi immer die drei Berechtigungsstufen, nämlich der Owner, der Member und der Visitor. Der Visitor ist quasi weggefallen. Den gibt es Stand heute so gar nicht mehr. Der ist im SharePoint noch immer drin, das ist nur niemand zugeordnet. Eine teambasierte SharePoint-Seite ist dann so implementiert, dass quasi auf der Member-Ebene tatsächlich einfach die AAD-Gruppe drin steht. Für die Owner hat Microsoft tatsächlich getrickst. Die Owner-Gruppe ist auch leer. Was nämlich so ein Besitzer einer Office 365 Group ist, ist nämlich eigentlich der sogenannte Site Collection Admin. Eine Sache, die du eigentlich nie vergeben wolltest in einem On-Prem-System. Da haben wir über Jahre hingearbeitet, die auf Owner runter zu trimmen, weil die damit viel zu viel kaputt machen konnten. Microsoft hat da jetzt einen Trick gemacht. Tatsächlich ist dieselbe AAD-Gruppe als Site Collection Admin eingetragen. Das würde technisch ohne Codeänderung eigentlich bedeuten, dass jedes Member Site Collection Admin ist. Aber da müssen sie
Jeder
irgendeinen.
Owner.
Nee, jeder Member.
Jeder Member sogar. Okay.
Jeder Member, aber naja, was ist eine AD-Gruppe? Da stehen Member drin und wer kriegt die Rechte? Der, der da drinnen steht. Aber Sie müssten im SharePoint eine Berechtigungsänderung im Code gemacht haben und gesagt, okay, wenn ich quasi Site Collection Admin-Rechte habe, dann gucke ich nicht in die Gruppe rein, sondern ich gucke einfach auf die Owner der Gruppe. Ja? Problem ist ja, das ist halt ein traditionelles Security-Konstrukt, das wir auch auf dem On-Prem kennen. Ich habe halt eine Gruppe und ich habe jemanden, der die Gruppe managen kann. Die Mitglieder innerhalb der Gruppe, die Owner, die Leute, die das managen können. Managed by, glaube ich. Und das ist natürlich ein Szenario. Also da haben sie einen ziemlichen Hack gemacht. Und weil man will eigentlich kein Site Collection Admin sein, sie versuchen über Ausblenden von UI-Elementen zu arbeiten, damit der Owner keinen richtigen Mist machen kann.
Und was bedeutet das jetzt für unterschiedliche Permissions auf unterschiedlichen Foldern?
Das gibt es jetzt eben standardmäßig nicht. Das ist die Grundberechtigung, die wir in jeder SharePoint Teams halt quasi so auch vorfunden, auch schon immer in einem On-Prem vorgefunden haben. Und dann kann ich unten drunter quasi Berechtigung unterbrechen. Von der Teams-Seite her passiert das eigentlich nie. Diese gesamten Sharing-Level, die Microsoft nochmal on top gesetzt hat, sind tatsächlich auch nicht mit dem Standard-On-Prem-Berechtigungsmodell versehen, sondern die haben da eher nochmal was dazu gebaut. So, dass wenn ich eine einzelne Datei share, das heißt so ein Single-Artifact-Sharing mache, dann ist es so, dass es quasi für die Datei entsprechend gilt, für den Ordner entsprechend gilt. Aber unabhängig davon gelten halt weiter noch eben Member-Berechtigungen. Das heißt, Member sind weiterhin dann darauf natürlich noch berechtigt. Und das Interface zum Managen der Berechtigungen ist halt viel, viel cleaner geworden. Nicht durchschaubar, aber cleaner. Es ist etwas durchschaubarer. Ja, und wie gesagt, das ist quasi diese Einzeldateiberechtigungen, die ich dann da drin habe. Aber so traditionelle Sachen, dass ich quasi auf der SharePoint-Seite eine neue SharePoint-Gruppe anlege, in die ich Leute reinpacke, um dann wiederum auf einem Unterordner Berechtigungen zu machen, das ist weg. Eine Subsite zu kreieren, auch eine Sache, die gerne gemacht wurde, dann den Haken zu setzen, ich will eigene Berechtigungen. Dann habe ich zwei neue Gruppen bekommen, nämlich eine Member-Gruppe und eine Visitor-Gruppe für diese Subsite. Davon will Microsoft komplett weg. Die ist zwar noch alles drin, Ich kann aber zum Beispiel den Knopf für das Erstellen einer Subsite Stand heute im SharePoint abschalten. So dass ich sage, hey, selbst wenn du weißt, wie es technisch geht, weil du das irgendwie vor 10 Jahren im SharePoint gelernt hast, du machst es einfach nicht mehr. Ja. Und
aber kann ich jetzt noch über die SharePoint-GUI auf einen Ordner Berechtigung
ja, vergeben? Ja, kannst du immer noch drauf gehen. Auch über die traditionelle UI geht es entsprechend. Es gibt auch immer noch Modelle, die quasi an allem vorbeigehen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel so eine SharePoint-Gruppe habe und ich füge da eine Person rein, dann ist es zum Beispiel auch ein Szenario, wo niemals ein SharePoint-Pin-Sharing verwendet wird. Das ist so eine traditionelle Sache, da wird quasi immer ein AAD verangelegt. Während alle anderen Szenarien ja Stand heute SharePoint-Pin-Sharing auslösen. Ja, wenn ich ein Single-Artifact-Sharing mache, das heißt, ich gebe eine Datei frei, die Person ist noch nicht bei mir im AD, dann wird ja quasi eine Mail versandt und ich werde quasi nicht als B2B reingeholt in meinen.
Das heißt also, ich kann jetzt ein Team anlegen, kann uns beide da reinnehmen und jetzt haben wir einen Ordner, der heißt Marco und einen Ordner, der heißt Jan. Und jetzt können wir das über SharePoint, können wir das so regeln, dass, also unter General natürlich, ja, jetzt können wir das in SharePoint so regeln, dass ich nur auf den Jan-Ordner-Berechtigung habe und du nur auf den Marco-Ordner.
Exakt, genau. So können wir das entsprechend berechtigen. Was auf der SharePoint-Welt, wenn man sich anguckt, nicht ungewöhnlich ist, es funktioniert auch alles. Wie gesagt, wenn ich anfange, das auf der falschen Ebene zu machen, ja, angenommen, ich habe da einen Channel angelegt, der heißt Projektmanager, und gehe dann anschließend in SharePoint rein und verändere dort die Berechtigung, damit nur noch wir zwei das sehen dürfen, der Rest des Teams nicht mehr, dann ist der Channel aber trotzdem noch sichtbar und die Leute klicken drauf und im File-Szenario knallt das Ding. Potenziell, ich habe das noch nie ausprobiert, würde Teams das vielleicht auch wieder gerade ziehen. Wenn du ja so einen Ordner löschst, umbenennst, da haben wir ja schon verschiedene Szenarien und der Ordner ist auf der SharePoint-Seite nicht da, legt er den ja auch wieder an. Ja, das heißt, du kommst von dieser Teams-Seite um das Konstrukt gar nicht mehr drumherum. Aber es geht. In general, einen versteckten Ordner anzulegen, das geht.
Okay. Was uns da in Zukunft, glaube ich, entgegenkommt, ist diese Idee mit den Private Channels, was du letztes Mal angesprochen
Richtig,
hast.
Genau. Private Channels ist ja quasi jetzt als Working in Progress mit drin. Da werden sie genau einfach die SharePoint-basierten Sachen nehmen und es vielleicht aber auch dann visualisieren. Kann ja sein, dass der dann für alle sichtbar ist, aber ein Schloss dran, damit jeder weiß, den gibt es, aber der ist für euch nicht zugänglich. Implementierungsdetails dazu gibt es noch nicht. Aber das ist das erste Mal, wo sie das dann quasi machen werden, was dir die Möglichkeit gibt, ohne ein neues Team anzulegen. Bisher meine favorisierte Variante, wenn du Projektleiter hast, zwei Stück, die miteinander kommunizieren sollen oder geheime Dokumente ablegen. So what, legt euch halt ein zweites Team dazu an. Selbes wie der Teamname minus PM dahinter. Ist nicht so dramatisch und dann könnt ihr halt auch noch im Geheimen chatten und es ist auch sichergestellt, dass ihr nicht durch irgendwelche Klicks aus Versehen dann Owner reinholt. Ja.
Cool, Marco.
Wunderbar.
War ein interessantes Gespräch. Da auf die Frage habe ich schon lange eine Antwort gesucht.
Genau, dann schauen wir mal. Gut, dann würde ich sagen, wir beenden das für heute.
Ja.
Also,
schönes Wochenende. Ciao, ciao.